Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Wir haben gesagt, der Kolosserbrief ist eigentlich, wenn wir es in einem Vergleich sagen wollen, ein Gemälde, ein Bild. Und es wird in immer deutlicheren und kräftigeren Zügen die Gestalt, das Sein, das Wesen des Christus gemalt. Hier nun wird gemalt der Christus, der auch durch Leiden hindurchführt, auch durch schwere Wege. Der Christus, der ein Menschenleben verändert, das ist unsere erste Frage. Was heißt denn das, feindlich gesinnt sein? Was meint das? Warum nennt Paulus die Kolosser Leute auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken? Was meint das? Der frühere Zustand. Es gibt ein Damals und ein Jetzt bei ihnen. Das ist was ganz Wichtiges. Dass es im Leben eines Menschen ein Vorher und ein Nachher geben kann. Das gibt es nicht bei vielen. Normalerweise entwickelt sich eben ein Leben. Und das ist so. In der Werbung, in vielen Zeitschriften, da kommen immer so Bilder. Besonders Damen spricht das sehr an. Zunächst sehr, sehr korpulent. Das erste Bild, was weiß ich, Konfektionsgröße, was ist normal? 38 oder? Neu? Was ist normal? Frau Schäufele, was ist normale Konfektionsgröße? 40, 42. Aber da ist ein bisschen mehr, da ist wahrscheinlich so 50. Und dann nachher, da hält diese Dame ihren Rock und da kannst du 5 Fäuste dazwischen stellen. Das ist nachher. Wenn sie diesen bestimmten Tee, der da angeboten ist, getrunken hat. Was weiß ich. Mir hat einmal ein ganz lieber Bruder, der so verschämt erzählt, der hat so eine Werbung dann ausprobiert. Und zwar war die Werbung so, du musst nur eine Wanne heißes Wasser einlassen und dann einen Extrakt, ich glaube irgend so einen Alpenextrakt reinschütten und dann reinlegen. Dich natürlich, der ganze Leib. Und wenn du raussteigst, hast du mindestens 3 Kilo verloren. Er sagt, wie lang bin ich gelegen? War ein teures Zeug. Er war nachher richtig aufgedunstet, aber nichts weg. Vorher, nachher, dass es das tatsächlich gibt. Ich war vorher so einer und jetzt bin ich der. Vorher, nachher. Die ihr einst so wart und jetzt so seid. Brüder und Schwestern, das ist eigentlich die Grundfrage. Gibt es in deinem persönlichen Leben ein Vorher, Nachher? Gibt es das? Wir haben heute im Unterricht in Liebenzell das miteinander bedacht, an was drückt sich denn das eigentlich aus, das Vorher-Nachher? Kürzlich haben wir es miteinander behandelt, da konnte ich nochmal drauf zurückgreifen, das Bild vom Rosenbeet. Wisst ihr noch? Der Sünde. Vorher völlig verunkrautet. Und dann hat mich der Herr gereinigt. Und jetzt kommt das Unkraut nicht mehr aus diesem Boden. Es fliegt zwar noch ran, ich bedarf immer wieder der Reinigung. Aber es ist ein großer Unterschied. Vorher, nachher. Vorher feindlich und fremd. Nachher Kind Gottes und Erbe. Was heißt das jetzt des Zweitens? Dieses Feindlichsein. Das ist eine harte Aussage. Feindlich sein. Gegen wen denn? Gegen Gott natürlich. Wir sind Feinde Gottes. Das heißt, der Mensch ist nie neutral. Gar nie. Sondern der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes. Wie drückt sich das aus? Wir wollen nicht, dass er über uns Herr sei. Das ist zunächst einmal eine Ablehnung. Wie drückt sich diese Feindschaft noch aus gegen Gott beim natürlichen Menschen?
In seiner Gesinnung und in seinem Tun.
In seiner Gesinnung und in seinem Tun. Paulus sagt hier ausdrücklich, feindlich gesinnt war. Eigentlich müssten wir übersetzen, ihr wolltet Feind sein in bösen Werken. Jetzt sagt mir, was sind böse Werke? Sünde im weitesten Sinn, konkreter, was sind böse Werke? Jetzt wird es lebendig. Noch konkreter, praktisch.
Neid.
Bitte?
Neid
ist ein böses Werk. Weiter. Hass ist ein böses Werk. Lüge. Geiz. Habsucht. Lieblosigkeit. Weiter. Früchte des Geistes, die kann man jetzt alle aufzählen. Wir könnten so sagen, alles das ist ein böses Werk, was nicht dem Willen Gottes gemäß ist. Paulus schreibt einmal im Römerbrief, was nicht aus Glauben geht, aus dieser Lebensverbindung mit Jesus Christus, das ist Sünde. Das muss zunächst gar nicht wie ein böses Werk aussehen. Das kann ganz arg gut aussehen. Und trägt doch in sich den Keim des Bösen. Böse Werke haben sie getan. Ihr, die ihr fremd wart, das erklärt dieses Feindlichsein ein Stück. Das heißt ganz wörtlich, in einem anderen Land leben, einem anderen gehören. Das ist in der Bibel ganz wörtlich zu nehmen. Wo hat Gott den Menschen hineingesetzt? In das Paradies, den Garten Eden. Und dort war er mit ihm in Gemeinschaft. Und jetzt, als der Mensch Feind wurde, das war ja die Einflüsterung des Satans. Was hat er gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt selber Gott sein. Und daraus entwickelt sich der Krieg. Der Krieg des Menschen gegen Gott, weil er sein will wie er. Weil er selber Gott sein will. Und dann kommt er in ein fremdes Land. Er trieb ihn aus dem Garten. Der Mensch ist von seiner Natur aus, jetzt sagen wir es ganz abgekürzt, böse. Böse. Schlagen einmal auf eine ganz wichtige Bibelstelle dazu, 1. Mose 8, Vers 21. Da ist eine Analyse ausgesprochen, das ist ein Wort des allmächtigen Gottes selber. 8, Vers 21. 1. Mose 8, Vers 21. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen. Jetzt kommt das göttliche Urteil über den Menschen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wie viele Menschen gibt es denn in dem Augenblick, als er das sagt? Wie viel? Seid ihr sicher? Hat Noah drei Söhne? Wo steht es?
Es waren acht Söhne, die gerettet waren. Ich muss selber nochmal nachsehen.
Wo steht es? Vers 16 heißt nur, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese Sem, Ham und Japhet. 3, 9, Vers 18. Und dann die drei Schwiegertöchter, dann waren es acht Menschen, die noch da waren, nach der Sintflut. Auch über diesen acht gilt dieser Satz, das Gericht hat sie im Herzen nicht gebessert. Nicht gebessert. Der Mensch ist von seinem Wesen her böse. Das ist ein hartes Urteil. Wenn man so ein herziges Kindlein sieht, frisch geboren, es ist von seiner Natur aus böse, feindlich gesinnt gegen Gott. Das nehmen viele Menschen nicht an als Urteil über sich. Gar nicht. Was sagt denn der Normalmensch von sich? Ich bin schon recht. Seine Macken und Kanten und Fehler, das will gar niemand, will sagen, ich bin vollkommen. Das sagt niemand. Aber er sagt, ich bin im Grund schon recht. Es ist viel Tadelnswertes und Schlechtes an mir, das will ich überhaupt nicht irgendwie wegdiskutieren. Aber im tiefsten Grund bin ich schon recht. Ich erzähle nochmal die Geschichte von dem Fritz. Den hatte ich in Religion und ich kam nicht mit ihm zurecht. Egal, was ich machte und wie ich es machte, der Fritz hat fast jede Stunde geschmissen. Und dann habe ich zum letzten pädagogischen Kniff gegriffen. Der wird ja empfohlen in solchen Fällen, habe gesagt, Fritz, sag deiner Mutter, sie soll mal kommen. Das hat die als Auszeichnung, der Fritz hat es als Auszeichnung aufgefasst. Prompt schon einige Tage später stand die Mutter da. Dann habe ich gesagt, wie ist das eigentlich? Ich komme mit ihrem Sohn nicht zurecht. Und dann, ach, ich weiß, ich weiß. Und dann hat sie geklagt und hat mir erzählt, wie schwierig das ist und wie sie in der Familie immer wieder Zoff haben mit dem Fritz. Und dann kam der entscheidende Satz. Sie hat gesagt, aber, Herr Pfarrer, im Grund hat er einen guten Kern. Das ist genau der Punkt. Das war nun die Aufforderung, wenn man nur den guten Kern im Fritz, wenn man den fördert und entdeckt und rausholt, dann wird Fritzle vollends gut. Das ist der glatte Widerspruch zum biblischen Wort. Ihr, die ihr böse wart, kein guter Kern. Das steckt aber ganz arg tief in uns allen drin. Ganz arg tief. Das ist eigentlich die abendländische Philosophie. Der Mensch ist im Grund gut. Und das hat ganz arg viele Folgen. Was baut denn auf diesen Satz, der Mensch ist im Grund gut auf? Was baut da drauf auf? Bitte? Das hat große Auswirkungen auf das gesamte Strafrecht. Da wird weithin gefragt und heute immer mehr gefragt, da liegt eine böse Tat vor. Aber der Mensch, der das getan hat, der ist ja im Grund gut. Warum hat er also solches getan? Und dann werden alle Gründe gesucht. Schuld ist die Erziehung, das Milieu, die Umwelt, Erbanlagen, was weiß ich, es wird ganz arg viel zusammengetragen, bis man dann schließlich zum Ergebnis kommt, jawohl, er hat zwar getan, aber er kriegt mildernde Umstände. Weil im Tiefsten ist er nicht dafür verantwortlich zu machen. Eine ganz große Auswirkung davon. Unser ganzes Rechtssystem wird bestimmt von diesem philosophischen griechischen Grundsatz, der Mensch ist im Grund gut. Welches System noch? Die ganze Pädagogik geht davon aus. Jawohl? Unser ganzes Schulwesen basiert auf dem. Der Mensch kann erzogen und gebildet und geformt werden. Ganz sicher, ganz sicher. Der New Age-Gedankengut nimmt dieses breiten Strom aus der griechischen Tradition auf. Der Grieche sieht den Menschen als einen Teil Gottes. Er sagt nämlich, Gott, sage ich mal, das Fachwort emaniert, das heißt, er setzt aus sich Gottes Teilchen frei. Der Grieche nennt das den göttlichen Funken. Und dieser göttliche Funke ist eingekleidet, ja, der Grieche sagt noch schärfer, eigentlich eingekerkert im Gefängnis des Leibes. Und es kommt alles drauf an, diesen göttlichen Funken wieder freizusetzen. Dazu gibt es zwei Methoden. Einmal der göttliche Funke durchgöttlicht den Leib. Oder zum anderen, ich vermeine den Leib, das ist die streng asketische Richtung, und dann bleibt dieser göttliche Funke rein. Das ist der volkstümliche Satz, er hat im Grund einen guten Kern. Das ist unsere abendländische Tradition, von der wir ganz stark bestimmt sind. Die Bibel sagt, ihr seid feindlich, ihr seid böse gegenüber Gott. Jeder Mensch im tiefsten Kern. Feind heißt eigentlich ganz wörtlich, er ist ein Hasser, ein Gotteshasser. Der Same des Misstrauens, den die Schlange der Satan gesät hat, der ist aufgegangen. Warum sage ich der Same des Misstrauens? Was sah denn hinter dem Satz der Schlange, ihr werdet sein wie Gott? Was steht denn für ein Gedanke dahinter? Warum ist das denn so leicht eingängig? Da ist zunächst einmal das Misstrauen gegen das Gebot, gegen das Wort Gottes. Sollte Gott gesagt haben. Es steckt aber noch ein tieferer Gedanke dahinter. Warum nimmt der Mensch tatsächlich von der Frucht? Er meint, so das hat der Satan ihm angedeutet. Das sind zwei Bäume im Garten. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und da dürft ihr nicht davon essen. Das heißt, enthält euch Gott nicht etwas vor? Das ist das Misstrauen. Er enthält euch doch was vor. Wenn ihr essen würdet, nehmen würdet, dann seid ihr wie er. Gott will nicht, dass ihr ihm gleich seid. Das ist der Gedanke. Böse Werke. Es hat mich sehr bewegt, kürzlich, und jetzt noch einmal das nachzuarbeiten, der biblische Begriff des Bösen. Böse heißt, ganz wörtlich übersetzt, vergeblich, Mangel haben. Das ist also gar kein moralischer Begriff zunächst, sondern böse sein, das heißt vergeblich da sein, nichtig sein. Im Mangel leben. Nein, dort ist Personal gemeint, da ist der Satan gemeint. Und erlöse uns von dem Bösen. Da ist seine Person, der Satan. Ja. Aber es steht immer Poneros im Griechischen, das heißt der Böse. Das heißt, böse Werke, Das ist zunächst gar nicht moralisch qualifiziert, sondern das sind vergebliche Werke, wo nichts bleibt. Wo nichts bleibt. Das war doch heute die Losung. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Das ist übrigens der Name des Sohnes von Adam. Sie sind nur ein Hauch, heißt auf Hebräisch, sie sind Abel. Abel, vergänglich, Hauch, da ist nichts dahinter. Das ist der Begriff des Bösen biblisch. Es ist nichtig, es vergeht, es geht unter, hat keinen Wert, ist Mangel. Was so als Fülle erscheint, die Sünde, die einem süß eingeht, ist im tiefsten Mangel, ist vergeblich, ist nichtig. Böse Werke tun, das heißt nicht nur einen anderen schädigen, sondern etwas völlig Vergebliches tun, wo nichts dabei rauskommt. Auch nicht einer. Gutes meint Bleibendes. Da ist keiner, der Bleibendes wird. Keiner. Sondern es vergeht alles. Das ist also das tiefste Nichts, wenn ein Mensch in seinem Bösen bleibt. Es bleibt nichts. Nichts. Er wird noch einmal vor Gottes Gericht stehen und dann wird es heißen, werfet ihn hinaus. Bleibt nichts. Gar nichts. Ist also die Frage dahinter, was bleibt von meinem Leben? Was bleibt? Wir haben den Gedanken schon einmal gedacht, wer von uns kann denn auf Anhieb sagen, wie sein Urgroßvater väterlicherseits hieß? Ich meine nicht den Nachnamen, den Vornamen, wie der hieß. Der Urgroßvater väterlicherseits. Das sind nur drei Generationen zurück. Ich glaube, kaum einer von uns weiß das. Bitte? Haben Sie heute den Stammbaum gelesen? Aber in der Regel ist das weg. Ist nichts mehr da. Was bleibt eigentlich? Nicht einmal mehr die Erinnerung. Gar nichts mehr. Ein böses Leben führen heißt, ein Leben führen, das ins Nichts geht. Wo nichts bleibt. Gar nichts. Jetzt haben wir den ersten biblischen Sinnvoll von einem Menschen vollkommen machen in Christus. Vollkommen heißt in seiner ersten wörtlichen Übersetzung zielgerichtet. Zielgerichtet. Dass etwas bleibt, dass der Mensch auf ein Ziel zulebt. Und zwar auf das Ziel der Ewigkeit. Vollkommen in Christus sein, das heißt auf das Ziel zuleben, in der Ewigkeit beim Herrn zu sein. Das ist eine biblische Grundlinie der Vollkommenheit. Es meint zunächst keine Qualität an mir, sondern es meint die Ausrichtung meines Lebens. Ich gehe nicht ins Nichts, sondern ich gehe in die Vollkommenheit, in die Gemeinschaft mit ihm. Das wird jetzt deutlich in der zweiten Frage, was ist denn die genaue Bedeutung von heilig, untadelig, makellos? Sie haben gestern gesagt, Frau Schaff, das wären sehr theologische Fragen. Ich habe es nochmal nachgeschaut, das sind lauter Fragen aus dem Text, wo einzelne Worte gefragt werden. Sind schwierige Worte. Die sind schwierig, aber... Ich habe nie behauptet, dass Bibellesen und die Bibel verstehen so einfach sei wie den Karl May lesen. Beim Karl May ist es einfach. Da kommen die Indianer und machen ihr Kriegsgeschrei und dann kommt er an den Kriegs, an den Matterpfahl und dann wird er weggeschnitten und dann geht's wieder weiter. Das ist immer das Gleiche. Die Bibel lesen, das heißt eindringen. Und da muss man die einzelnen Worte tatsächlich verstehen. muss man verstehen. Viel von dem, was wir in unserem Glaubensleben an Versuchung erliegen, kommt von der Oberflächlichkeit, dass wir die Bibel gar nicht richtig lesen. Darum die Grundlinien gar nicht richtig verstehen. Wir sagen deshalb Bibelarbeit, das ist Arbeit. Da kann man beim Bibellesen, kann man sich nicht entspannen in dem Sinn. Wie jemand sagt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, das will ich abends abschlafen, dann lese ich einen Krimi. So nach dem vorgefertigten Muster, Schluss Peng, der fällt um und wer ist der Mörder und am Schluss war es der Gärtner. Da kann ich mich entspannen, manche. Bibellesen ist Arbeit, wo ich alles einsetze, um zu verstehen. Das ist so, wie wenn ich die Post durchschaue und dann kommt da ein Brief, das sieht man ja schon am Porto, der ist mit 38 Pfennig abgestempelt, das ist so eine Massenreklame. Ich für mich persönlich habe den Grundsatz, dass ich grundsätzlich, und sei es auch der größte Käse, keinen Brief ungeöffnet wegwerfe. Selbst wenn sich jemand die Mühe macht, mir einen Käse ins Haus zu schicken, will ich ihn wenigstens anschauen. Wenigstens anschauen. Ich lese da nicht jedes Wort durch und höre auf die Untertöne, aber so respektvoll will ich für einen sein, der mir einen Brief schickt mit meiner Anschrift, dass ich es mir anschaue. Das überfliege ich und dann lege ich es weg. Wenn aber ein bestimmter Brief zum Beispiel drunter ist, da kenne ich schon die Handschrift, da weiß ich, mit diesem Menschen bin ich in einem besonderen Verhältnis, da studiere ich jedes Wort. Studiere ich jedes Wort. Den lege ich auch nicht einfach weg, sondern da setze ich alles dran, hinter jedem Wort, das geschrieben ist, da steht ja dieser Mensch, mit dem ich aufs Engste verbunden bin. Ich will ihn verstehen, ich will bis in die Wurzel vordringen, was er mir hier sagen will. Und genau so gehen wir mit der Bibel um. Da redet der allmächtige Gott zu uns und ist keine Reklameschrift, wo ich überfliege. Und dann lege ich es wieder weg. Sondern da will ich jede Silbe verstehen. Deshalb ist es wichtig. Was will er mir hier sagen, wenn es heißt, der Herr Jesus Christus will mich und dich heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stellen. Das will ich verstehen. Was heißt das? Er will uns heilig vor sein Angesicht stellen.
Als die Herrin kommt, auf ein Zwachbündel zu den Worten. Menschen, welche von den Gottlosen abgesondert, durch Wort und Sakrament wiedergeboren, durch Christi Blut von Sünden gereinigt sind, die allzu heilig sind wegen der zureichenden Heiligkeit Christi, als auch ihre eigenen, welche aus dem Glauben kommt und sich äußert in der Liebe zu den anderen.
Du wartest in der Konkordanz?
Büchners Konkordanz.
Sehr ausführliche. Gut.
Thema Heilung.
Stellen wir zuerst geschwind die Vorfrage, wenn wir jetzt gesagt haben, der Mensch war böse, wie wird denn der Mensch gut? Wie wird ein Mensch gut? Wie geschieht das? Durch die Umkehr, hier steht der Zentralbegriff, wir hatten ihn das letzte Mal, durch die Versöhnung. Und was heißt Versöhnen? Was heißt Versöhnen? Wörtliche Bedeutung, die ganz greift hier, anders machen. Anders machen. Noch einmal, dass wir da ja nicht in diesen Gedanken verfallen, wenn ich sage, ich muss den Manfred versöhnen mit mir, dann heißt das, der ist sauer auf mich. Ich habe irgendwas gepostet. Und jetzt ist er schwer sauer auf mich. Jetzt muss ich ihn versöhnen. Das heißt, ich bringe heraus, was ist er denn am liebsten? Schokolade oder was weiß ich. Und dann komme ich zu ihm und gebe ihm was. Und dann muss er ja gut sein wieder mit mir. Das heißt, ich bringe ihm was, damit er wieder gut ist mit mir. So denken viele, auch Christen, das sei der biblische Begriff der Versöhnung. Ich müsse Gott etwas bringen, damit er nicht mehr zornig auf mich sei. Und das meint es gerade nicht, sondern Versöhnen meint, Gott macht mich anders, dass ich ihm gleichgestaltet werde. Nicht wir müssen einen zornigen Gott versöhnen, sondern Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, er macht uns anders. Das ist der einzige Weg. Nicht wir müssen Gott versöhnen. Ich weiß auch, woher das Missverständnis kommt. Das Missverständnis kommt aus dem alttestamentlichen Opfervorgang. Frage, dass wir das einmal klären. Warum wird der Israelit aufgefordert, wenn er gesündigt hat, ein Opfer zu bringen vor Gott? Warum? Sagen wir, er schlachtet ein Lamm. Warum? Weil Gott Lammfleisch besonders mag. Und wenn er das riecht und isst, dann ist er wieder zufrieden. Bitte? Warum versöhnt Blut? Ist Gott blutgierig? Braucht er Blut, damit er wieder ruhig gestellt ist? Stellen wir die Fragen einfach mal so direkt.
Ich meine, in der Wüste war der Hinweis an Mose, dass wenn das Volk sündigt, er mit Blut das, und zwar mit diesem Blut, das also hier auch reflektiert, als sie ausgezogen sind, das ist ja die Erstlingsgeburt bei Pharao vernichtet worden, und dort, wo das Blut war, das gedeckt hat, eine Vorschattung des Blut Christi, dass hier eine Versöhnung stattfinden kann, deshalb durfte ja nur der Hohepriester ins Heiligtum, das ja nicht so gut war. Ist also ein Hinweis, etwas, was der Mensch tun soll, im Hinblick auf die Gebote, die ihm gegeben waren, und denen er ja nie gerecht werden konnte. Also eine Versöhnung zu bringen, die als Versöhnung anerkannt werden sollte, bis dann Jesus kam, um die ganze Welt zu versöhnen.
War ein bisschen kompliziert, aber machen wir es nochmal in dem einfachen Gedankengang der Hindu. Das habe ich jetzt oft miterlebt in Indien, im Tempel. Der Hindu kommt, er bringt seine Ziege, der Priester, also ich wollte nicht hinduistischer Pfarrer sein, ist was Schlimmes, der hat ständig so ein riesiges Messer bei sich, und dann haut der dieser Ziege den Kopf ab, nimmt den zuckenden Leib und spritzt das Blut über die Götterbilder, und zwar besonders an den Mund. Die Götter trinken das Blut und dadurch werden sie ruhig gestellt. Und dann wird das Blut genommen und an die Stirnen der Gläubigen gestrichen. Da ist also genau dieser Gedanke, die Götter wollen Blut. Der biblische Gott will kein Blut, sondern Versöhnung, Opfer ist immer unter dem Gedanken der Stellvertretung. Jesus sagt deshalb, für euch. Das heißt, für den Israeliten hat es nicht geheißen, du musst Blut bringen, damit Gott zufriedengestellt ist, sondern es hat so geheißen, so wie dieses Tier hier verblutet und stirbt, so müsstest eigentlich du wegen deiner Sünde sterben. Aber Gott führt dir das vor Augen. Das Tieropfer wird als stellvertretendes Opfer von ihm anerkannt. Und du kommst in Gnaden noch einmal davon, wenn ich so formuliere. Opfer ist nicht für Gott, sondern Opfer ist für mich, dass ich begreife, so, das wäre eigentlich die Folge meiner Sünde. Denn der Lohn der Sünde ist was? Ist der Tod. Und das wird beim Opfer dargestellt.
Es durfte da bloß makellose Tiere sein, so wie Jesus ohne Sünde.
Makellose Tiere deshalb, weil das der Stolz des Besitzers war. Da konnte er nicht kommen und sagen, Herr nun, ich bringe ein Opfer, da nehme ich meinen dreibeinigen Hund. Der war sowieso schon altersschwach, der hat schon lang weggehört. Sondern da musste das Beste genommen werden, dass es einem selber wehtat. Selber wehtat. Sie sehen, so wäre es mit mir gegangen. So wäre es mit mir gegangen, wenn Gott mir nicht gnädig wäre. Das Opfer ohne die persönliche Reue und Buße hatte keinen Wert. das war kein Mechanismus. Dass ich gesagt hätte, so jetzt habe ich gestern da jemand schwer betrogen, gehe ich halt heute in den Tempel und opfere einen Kalb, dann ist wieder weg. Nein, nein, die Reue und die Buße haben dazugehört. Deshalb heißt das Yom Kippur, der große Versöhnungstag, eigentlich ganz wörtlich der Tag des Wehklagens. Der Tag des Wehklagens. Und nachdem das Opfer, nämlich die Stellvertretung, in Jesus endgültig geschehen war, bedarf es keines weiteren Opfers mehr. Sondern jetzt muss ich nicht mehr schauen, so wie diese Ziege da verblutet, so müsste ich eigentlich sterben, sondern jetzt muss ich aufs Kreuz schauen, so wie der Gottessohn selber verblutet, so müsste ich zugrunde gehen. Das ist der Gedanke. Versöhnung heißt nicht Gott ruhig stellen, Opfer heißt nicht ihm etwas geben, damit er zufrieden ist, sondern Opfer heißt, da schau her, so wär's mit dir gegangen. So wär's mit dir.
Ja, und Jesaja kommt diese Stelle. Blut von Stieren, Tätung wolltest du nicht haben, aber ein Leib hast du mir bereitet. Ich opfere heißt ja bringen.
Ja.
Ich opfere mich, ich bring diesen Leib.
Ja. So wird ein Mensch gut. So wird ein Mensch gut, dass er das annimmt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist und er damit nicht mehr ins Vergebliche geht. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und mit dem, dass er das annimmt, kommt der Geist Gottes, die wirkende Kraft in sein Leben herein. Und diese wirkende Kraft gestaltet mich. Von da an. Das heißt gut werden. Durch die Versöhnung. Gut wird der Mensch nicht durch Entwicklung. Nicht durch Entwicklung. Sonst müssten in der Regel alle alten Menschen gut sein. Weil die hatten ja lange Zeit, sich zu entwickeln und zu entfalten, dass der gute Kern herauskommt. Es gibt sehr böse alte Leute. Auch schon böse Junge. Ich sage das nicht ohne Grund. Ich habe das immer wieder miterlebt und es war mir ein schwerer Gedanke, dass auch Christen, wenn sie älter geworden sind, dass da plötzlich sich Unarten und Eigenarten gezeigt haben, wo ich nur gestaunt habe, dass das sein kann. Ich habe lange Zeit mit einem Bruder immer wieder Kontakt gehabt und zusammengearbeitet. Und als er dann wirklich älter wurde, da hat sich bei ihm, das hätte ich nie vermutet, eine Ehrenkäsigkeit eingestellt. Das war ungeheuer. Dann habe ich einmal einen anderen gefragt und habe gesagt, wie kann denn so etwas sein? Wie kann so etwas sein? Und dann hat er mir das so erklärt. Das ist für mich ein wesentlicher Gedanke. Wenn ein Mensch in seinen, jetzt menschlich gesprochen, besten Jahren sich nicht vom Geist Gottes durchreinigen lässt, immer wieder. Wenn er dann älter wird und die Kontrollkräfte, die geistigen und körperlichen Kräfte nehmen ab, dann kommt oft bei ihm heraus, was noch sonst da ist, was er nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Kommt das heraus? Es zeigt sich. Wir haben uns ja, wenn man bei klarem Verstand und klarem Willen und Kräften und allem ist, hat man sich ganz arg unter Kontrolle. Ganz arg. Aber wenn das nachlässt, ich weiß noch, dieser junge Mann, der bei mir saß und völlig verzweifelt war und gesagt hat, meine Mutter, die war mir immer ein Vorbild und ich verdanke ihr ganz arg viel. Und dann hatte sie einen Schlaganfall und war nicht mehr bei klarem Verstand. Und ich habe selber gehört und er hat mir es immer wieder erzählt, man kann sich nicht vorstellen, was diese Frau für Flüche ausgestoßen hat. Wenn die Kontrolle des Willens und des Verstandes aussetzt, bin ich dann so durchgestaltet? Das ist schon auch ein Stück Qualität, dass ich den Geist Gottes an mir arbeiten lasse, dass sich wirklich etwas verändert in meinem Leben. Das hat etwas mit diesem Heiligsein zu tun, makellos, untadelig. Also das Gutsein kommt durch das Christusgeschehen, nicht durch die Entwicklung. Der Mensch entwickelt sich nicht zum Guten. So, ab jetzt, können wir den Begriff heilig noch einmal fassen. Bei dem, was die Frau Scharf gesagt hat, ist schon der entscheidende Begriff gefallen. Heilig heißt wörtlich übersetzt ausgesondert. Das heißt, wenn der Apostel Paulus sagt, Gott will uns heilig vor sein Angesicht stellen, dann heißt das von allem anderen getrennt und nur zu ihm gehörig. Es ist zunächst eine Beziehungsaussage. Er ist mein Herr. Das meint heilig. Ein Heiliger bin ich. Das ist ja der biblische, der neutestamentliche Begriff für Christen. Heilige sind wir, weil Jesus Christus, der Heilige, unser Herr ist. Und so ist es auch alttestamentlich. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Das heißt, mit diesem Glaubensbekenntnis, Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft der Gläubigen.
Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus gehören. Gemeinschaft der Heiligen. Mein Wort ist Wahrheit. Jetzt leben wir in der Jesus-Beziehung in seinem Wort. Das ist heute unser Ausgesondertsein für ihn, dass uns das Wort Gottes liebend wird. Dein Wort war meine Speise. Das ist gemeint. Heilig, ich gehöre ganz zu ihm. Das ist eigentlich so wie, am Nachmittag hatte ich Besuch von einem lieben Bruder, der hat bei uns studiert, jetzt auch eine Zeit lang im Dienst gewesen. Aber er war und blieb die ganzen 8 Jahre Ausländer, Südafrikaner. Und jetzt geht er mit seiner Familie zurück nach Südafrika ins Pfarramt, so hier bei uns begonnen hat. Ich habe gefragt, ja, hast du nie die Staatsangehörigkeit bei uns annehmen wollen? Da kann man ja nach 5 Jahren bekommen. Da hat er gesagt, ich bin dort geboren und dort gehöre ich hin. Deswegen Staatsangehörigkeit Südafrikaner. Dort gehört er hin. Wer aus Gott geboren ist, wiedergeboren ist durch Jesus, der gehört zum Heiligen und ist deshalb heilig. Das ist unsere Angehörigkeit. So wie wir eben, wir sind Deutsche. Kann ich plötzlich sagen, ja, gefällt mir nicht mehr, ab morgen will ich Pole werden. Das geht nicht. Was weiß ich, Russe oder was weiß ich. Die katholische Kirche hat ein aus dem Heiligkeitsbegriff als Beziehung, dass wir zum Christus gehören, sehr stark betont die Qualität. Das heißt, die Heiligsprechung erfolgt nach dem Lebenswandel und den gewirkten Werken. Das ist etwas Schwieriges, das ist kein biblischer Gedanke. Sondern ist ein Nebengedanke, denn wenn ich zu diesem Herrn gehöre, dann wird das auch sichtbar an mir. Ich kann nicht sagen, was weiß ich, ich bin angehörig oder ich bin Pfarrer der Landeskirche und dann komme ich und schlappe rum, was weiß ich, habe einen alten zerrissenen Kittel an und so, wird jeder sagen, ein komischer Pfarrer. Sondern das wird doch auch sichtbar nach außen. Wenn man auch heute nicht ständig in Schwarz mit Stehkragen läuft, aber ich kann doch nicht zum Beispiel meine Besuche in der Gemeinde in ausgefransten Jeans machen. Das geht doch nicht. Manche können sich ganz nicht. Muss doch sichtbar werden, wo ich dazugehöre. Und genauso ist das ein Abfallprodukt dessen, dass ich zu Jesus Christus gehöre, dass sich das an mir ausbrät. Und dieser Gedanke wird auch überbetont. Eigentlich gibt es nur den Heiligen, nämlich den Christus. Und wir sind heilig durch ihn. Kann nur einer heilig gesprochen werden. Von ihm heißt es auch, er war versucht wie wir, doch ohne Sünde. Dieser letzte Begriff der Heiligkeit. Ohne Sünde.
Das Wort abgesondert ist. Das ist ja nicht ein Teil in dem Text, wo Jesus mal die Brücke von den Schafen bringt. Passiert das noch nicht eigentlich schon jetzt, diese Trennung, wenn man abgesondert ist?
Wir sind in gewisser Weise abgesondert, aber dort steht ein anderes Wort. Da heißt nicht abgesondert, sondern da heißt geschieden, getrennt. Da heißt getrennt, da ist eine Kluft dazwischen. Das abgesondert hier meint, wir sind zwar, Jesus drückt es einmal bei den Jüngern so aus, ihr lebt, ich sende euch in die Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Das meint diese Absonderung. Wir leben mittendrin. Aber wir sind nicht von dieser Art. Wir haben eine andere Art. Das ist heilig. Jetzt, was heißt untadelig? Das Wort legt sich ja auch selber aus. Was heißt untadelig? Ohne jeden Tadel. Niemand Anlass geben zum Tadel, ja, untadelig, es kann eigentlich niemand etwas gegen mich vorbringen. Ich habe mir aufgeschrieben, das muss ich jetzt nachschlagen, Epheser 5, 27. Es wird gesagt hier von Paulus, Jesus Christus hat die Gemeinde geheiligt, er hat sie, jetzt kommt das Untadelige. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als seine Gemeinde, die herrlich sei, keinen Flecken oder Runzel oder dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Da wird untadelig erklärt, nämlich, wenn ich ein dummes Beispiel dazu nehme, aber das passt dazu, wenn der Kleintierzüchterverein seine Leistungsschau macht, welches Kaninchen wird Sieger? Welches wird Sieger? Das keinen Runzel oder untadelig ist, perfekter Körperbau. Also nicht, wenn ein Ohrlappe so halb runterhängt und die andere steht da hoch, sondern müssen beide gleich sein. Das heißt, es wird gesucht, ist an diesem Tier etwas auszusetzen oder nicht? Und die sehen ja Sachen, die sieht ein normaler Mensch gar nicht. Ich habe das einmal miterlebt, das war ein prächtiger Hase und der hatte nur angelangt, dieser Brief hat gesagt, völlig krummes Rückgrat. War aber das Fell drüber, war herrlich, wunderschön. Naja, wir tragen ja auch Anzüge drüber. Ob wir da Runzeln haben und untadelig sind, also ist ein anderes Gebiet. Aber das meint dieses Wort ganz wirklich, ohne jeden Fehler. Es kann niemand etwas an mir tadeln. So will uns Jesus machen. Untadelig. Es kann keiner etwas an uns tadeln. Und makellos. Das hört sich fast gleich an. Aber wenn man sagt, wenn wir jetzt dem Wort nachgehen, auf diesem Menschen ruht ein Makel, was heißt das? Der hat einen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit. Makellos, das heißt ganz wörtlich, ohne Strafe, ohne Vorwurf. Jetzt haben wir die drei Begriffe. Sie meinen drei Beziehungen. Erstens, wir sind heilig zu Gott. Wir sind tadellos voreinander. Und wir sind unsträflich vor dem Satan. Er kann uns nichts mehr tun. Dorthin will uns Jesus bringen. Es ist hier letztlich mit dem heilig, untadelig und makellos. Es wird auch der Ort und der Zeitpunkt angegeben. Damit er euch heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wann stehen wir vor dem Angesicht? Offenbarung 20, 11 bis 15. Der Augenblick ist. Da heißt es ja, wir stehen, alle werden stehen vor dem Thron. Und zwar, ich habe es erklärt bei der Bibelstunde, mit dem Angesicht zugewendet. Kann man sich nicht mehr wegdrehen, sondern da stehen wir vor Gottes Angesicht. Und jetzt muss ich etwas noch vertiefen, was ich in der letzten Bibelstunde gesagt habe, was mir jetzt durch diesen Text noch klar geworden ist. Ich hatte dort das Bild gebraucht und habe gesagt, wenn wir vor Gottes Thron stehen, da stehen auch die Christen im letzten Gericht. Und es wird das Buch meiner Werke aufgetan, dann werde ich niemand in die Augen schauen können. Denn das wird beschämend sein. Aber ich bin gerettet, weil mein Name im Lebensbuch des Lammes steht. Das ist nur im Ansatz richtig. Viel richtiger ist, er stellt uns heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht. Wenn das Buch meines Lebens aufgetan wird, dann wird alles das, was an Flecken, an Tadel, ein Vorwurf, ein Schuld bei mir da war, nicht mehr vorgelesen, wenn es hier auf dieser Erde vergeben ist. Was vergeben ist, ist weg. Das ist weg. Ich habe heute lang drüber nachgedacht, über diesen Vers aus dem Lied Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Da kommt dieser Vers drin. Dann will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut und fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wäre. Das wird die Beschämung, die Demut sein vor dem Thron Gottes, dass ich sagen muss, das sind nicht meine Werke, sondern ist mein Gewirktes. Herr, ich kann nur staunen, dass du aus meinem Leben etwas hast machen können. Aber es ist ganz arg wichtig, jetzt habe ich auch begriffen, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten sich in Markus 2 so furchtbar aufregen, als da der Gelähmte vor Jesus hingelegt wird und der sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Was dachten da die Pharisäer? Der? Nein, von Jesus. Was dachten sie über Jesus? Der lästert Gott. Der lästert Gott. Und warum? Weil der fromme Jude glaubt, so, wenn das Buch meiner Werke aufgetan wird, dann erscheint alles. Dann erscheint alles Böse, was ich getan habe, bis ins kleinste Würzelchen, aber auch alles, was ich an Gesetzeserfüllung getan habe. Und er gibt sich unendlich Mühe, dass die Werke des Gesetzes überwiegen, denn dann ist er gerettet. Wenn Jesus jetzt zu diesem Mann sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist diese Sünde weg, die erscheint nicht mehr vor dem Endgericht. Wer hat Vollmacht, Sünden zu vergeben? Der Jude erwartet die letzte Vergebung, wenn die Werke, die guten Werke der Gesetzeserfüllung überwiegen, werden die Bösen gestrichen. Und Jesus streicht hier schon durch. Und das war ein Paradefall. Luther übersetzt sehr vornehm, wenn er sagt, ein Mann, der gelähmt war. Es steht hier im griechischen Text, er war Paralytikos. Und wer sich in der Medizin auskennt, man kann es in jedem Mexiko nachlesen, ein Paralytiker ist einer, der aufgrund einer Geschlechtskrankheit krank ist. Dem sah man also seine Sünde von weitem an, so wie heute einem AIDS-Kranken in der Regel. Da weiß man, das ist die Folge sexueller Sünde. So sah man es diesem Mann an. Und dem vergibt Jesus seine Sünde. Der streicht sie durch. Es ist etwas unendlich Wunderbares, was geschieht, wo wir Menschen kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich habe heute gesündigt. Ich will dir das bekennen. Und dann bekenne ich es vor ihm und nehme sein Wort. Wer seine Sünde bekennt, da ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt. Wenn ich dann einmal vor dem Thron Gottes stehe, erscheint kein Würzelchen mehr von dem. Schweck. Micha 7, 19.
Er nimmt die Sünde und wirft sie ins Meer, wo es am tiefsten ist. Das ist ein viel weiterführenderer Gedanke noch. Herrlich, dass wir Sünde, dass wir Vergebung so annehmen dürfen. Wenn du heute Abend vor Gott dein Leben ausbreitest und reinigen lässt, Vergebung in Anspruch nimmst, es wird dir nichts mehr im jüngsten Gericht begegnen. Es wird dir nichts mehr begegnen. Heilig, untadelig, makellos. Von dem Gelähmten. Es steht hier nicht sehr ausführlich da, aber ich nehme an, wir können so, oder ich erkläre es mir so, wenn dieser Gelähmte, der konnte ja selber nichts machen, aber wenn er sich dem gestellt hat, dass die ihn hertragen, dass die das Dach aufdecken, das kann ja nur mit seinem ganzen Einverständnis geschehen sein. Die haben ihm sicher nicht mit dem Holzhammer über den Kopf gehauen, als er dann bewusstlos war, bis er vor Jesus lag, sondern er begehrte mit aller Gewalt, Jesus zu sehen und zu ihm zu kommen. Genau der gleiche Vorgang wie beim Zachäus. Da wird auch nur deutlich, wie er unter seiner Schuld und seinem verpfuschten Leben leidet, dass er auf den Baum steigt und deshalb ruft ihn Jesus. Mit diesem Trieb zu Jesus zu kommen, da wird deutlich, wie leid ihm sein bisheriges Leben war. Und da sieht er auch die Not.
Von der Sünderin Heuzeiger sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt.
Ja.
Und das war ja erst zukünftig
noch. War erst zukünftig noch, ja. Aber Vergebung deckt der Sündenmenge zu. Ist herrlich, dass das nicht mehr vor dem Thron Gottes erscheint.
Das ist noch mit der Schlüsselgewalt und die Hühner, wo Jesus sagt, wenn ihr die Sünden vergeben, sind sie vergeben. Ich sehe ja auch nicht in mich rein, ob ich wirklich ernst zur Beichte komme oder ob ich mir das leid tue.
Nein, ins Tiefste kann niemand beim anderen hineinsehen, aber wenn jemand kommt und wirklich seine Sünde bekennt, dann wird er das kaum, also das ist, wäre dann die Perversion der Perversion, wenn er das nur aus Spiel tun würde. Sondern da merkt man ihm, es wird ja auch gefragt in der Beichtliturgie, auch bei der persönlichen Beichte, sind dir deine Sünden leid? Dann sag noch einmal ja. Und daraufhin der Zuspruch der Vergebung. Natürlich kann man auch die Beichte missbrauchen. Und je mehr sie institutionalisiert ist, umso mehr missbräuchlich ist sie, wenn es also zum Beispiel eine Beichtpflicht gibt. Aber wir in der evangelischen Kirche haben die Beichte viel, viel zu gering angesetzt. Viel zu gering. Sünden vergeben. Heilig, makellos, untadelig. Ist herrlich, dass das Ziel ist. Jetzt haben wir die zweite Linie von vollkommen sein. Jesus Christus will uns vollkommen machen, das heißt rein von aller Sünde. Es gibt einen Sonntag im Jahr, den habe ich ganz besonders lieb, obwohl der den kompliziertesten Namen hat. Quasimodogeniti, wie die neugeborenen Kindlein. So werden wir vom Herrn stehen. Wir verstehen auch, warum ein David betet und verzeihe mir auch meine verborgenen Fehler. Oder warum es in der Liturgie beim Abendmahl heißt, also da die Aufzählung der einzelnen Sünden und dann, wie es mein Herr und Gott an mir erkennt und ich es leider so vollkommen nicht erkennen kann. Ich darf auch so kindlich kommen und sagen, Herr, ich bitte dich darum, dass das, was ich gar nicht als Sünde erkenne, dass das nicht bei mir bleibt. Vergib mir. Das ist die einzige Stelle, wo man allgemein beten darf. Aber der Geist Gottes wird immer an uns Christen dieses Werk tun. Christen erkennt man zuerst an dem, dass sie Erkenntnis der Sünde haben. An dem erkennt man sie. dass sie sich nicht einbilden, sie seien sinnlos, weil der Geist Gottes ständig an ihnen dieses Reinigungswerk tun will. Mir ist ein Beispiel noch in Erinnerung, das hat mir persönlich sehr geholfen, dass der Geist Gottes sehr genau arbeitet. Da war ein alter Stundenbruder, der hat bei seiner Auslegung, dann auch ging es gerade um die Zornessünde, dann hat er gesagt, Brüder und Schwestern, ich muss euch das bekennen, ich falle auch in diese Zornessünde immer wieder. Erst heute Morgen war es so. Ich wollte den Ofen, das Feuer im Ofen anzünden und habe ein Streichholz genommen. Das erste ist abgebrochen, das zweite hat nicht richtig gebrannt. Erst beim fünften Streichholz hat das Feuer angefangen zu brennen. Da bin ich so zornig geworden. Am nächsten Sonntag in der Stunde hat er gesagt, Brüder und Schwestern, ich muss euch bekennen, ich habe letzten Sonntag gelogen. Es waren nicht 5 Streichhölzer, sondern 3. Dann kann man sagen, die ist gesponnen. Das macht doch aber nichts aus, ob 5 oder 3. Nein, wenn der Geist Gottes ein Menschenleben bestimmen darf, dann geht er langsam aber sicher bis in die feinsten Verästelungen. Bis in die feinsten Verästelungen und reinigt mich durch und durch. Durch und durch. Erkenntnis der Sünde ist das bleibende Kennzeichen des Christen. Wer sich so arg gut vorkommt, der ist weit weg von Jesus. Weit weg von Jesus. Das heißt nicht, dass wir ständig Minderwertigkeitskomplexe haben müssten oder uns verdrücken müssten. Wir können auch ganz danken und sagen, Herr, wir loben dich darüber, so einer wie ich bin, dass du trotzdem etwas wirken willst und wirken kannst aus mir. Dass mir andere sagen, durch dich ist mir das und das geschenkt worden, das hat mir geholfen oder irgendwie, da darf ich auch danken dafür. Dass wir ja nicht dann zu Kopfhängern werden. Aber dass wir dem nicht ausweichen, der Geist Gottes reinigt unser Leben. Reinigt. Dass es dann, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, heilig, untadelig, makellos sind. So, jetzt machen wir heute die Pause ein bisschen früher und gehen dann in die zweite Hälfte. Jetzt ist kurz vor 3:15 bis 10:00. Heilig, untadelig und makellos. Wir sind auf diesem Weg, da gestaltet uns der Geist Gottes. Mir war kürzlich ein ganz arg großartiges Erlebnis, das ich ganz schlicht anhöre. Und doch hat mir das wieder gezeigt, das ist das, was Christen sind. Eine Frau erzählt mir, sie war beim Coop einkaufen, sie wollte Schlagsahne kaufen und eine gute Hausfrau nimmt ja nicht so wie unser einer, wenn wir einkaufen, wird als erste Beste genommen, sondern die hat dann geschaut und ein bisschen auf den Deckel gedrückt, ob das da nicht blasen wirst, was weiß ich. Und wie sie da drauf drückt, da geht ein Deckel rein, Finger rein, Loch durch. Und dann hat sie diesen Schlagraum schnell wieder zurückgestellt und einen anderen genommen. Ist gegangen, bezahlt, an der Kasse heim. Und zu Hause hat der Geist Gottes in ihr geredet. Das war doch jetzt Betrug. Und sie hat keine Ruhe bekommen. Und dann ist sie, seine Christin, dann ist sie zurück in den Laden. Dann ist sie zuerst an das Regal, jetzt war der mit dem Loch weg. Dann hat sie gedacht, ja nun, es ist er weg, aber sie hat keine Ruhe dabei gehabt. Dann hat sie die Frau, die da immer einräumt, hat sie gefragt, haben Sie da einen Schlagrahmen weg, wo ein Loch drin war? Dann hat ich gesagt, nö, habe ich nicht. Warum fragen Sie das? Und dann hat sie das bekannt, ich habe vorher beim Einkaufen ein Loch reingemacht und habe den stehen lassen. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, warum haben Sie das getan? Und dann hat sie gesagt, da hat mich der Teufel geritten. Und dann ist sie mit dieser Verkäuferin oder Einsortiererin zur Verkäuferin gegangen, die an der Kassiererin, und hat die gefragt, ist jemand da gewesen, wo ein Schlagrahmen mit einem Loch mit hat. Und habe ich gesagt, nee, war niemand da. Also jedenfalls war der weg. Und dann hat sie gesagt, ich möchte Ihnen doch diesen Schlagrahmen bezahlen. Und wenn dann einer kommt und ihn zurückbringt, dann können Sie ja Ersatz geben. Und dann hat sie erzählt, dann ist sie nach Hause gegangen und war ganz arg fröhlich. Diesen Christ. Diesen Christ. Die Verkäuferinnen und die Kassiererinnen, die haben gesagt, so etwas ist uns noch nie passiert. Noch nie passiert. Da wird es sehr deutlich, wie das zusammengehört.
Sie kriegen manchmal Post und Briefmarken und abstimmen Sie sich und machen Sie weg und verwenden Sie wieder. Woher darf ich zu mir leben und sagen, das ist ja eher sichtbar. Aber wenn Sie so blöd sind und das nicht abwenden, dann ist das mal wegschmeißen. Also machen Sie euch was falsch.
Das sind jetzt Grenzfragen, aber ich würde so sagen, wenn der Brief mit der Post verschickt wurde und die Marke ist nicht abgestempelt, würde ich die Marke nicht wegmachen und noch einmal versenden. So was geht. Weil die so blöd sind. Das ist nichts gegen die Post natürlich. Wenn sie hier blöd sind, dass man ihnen keinen weiteren Schaden zufügt. Aber das zeigt einem, das wird einem gerade, dass Sie es jetzt fragen, das zeigt man, ist ja nicht im tiefsten ruhig drüber.
Ja, gerade aber ich kann es beantworten, also wenn das mir mal jemand sagt, dann macht es nämlich auch nicht mehr froh.
Ja.
Wenn ich
das also das muss ich doch darauf achten, ob bei meinen Briefen alle abgestimmt sind. Kommt in der Eile. So. Jetzt kommt noch ein schwieriger Gedankengang. Was meint denn Paulus mit für euch leiden und mit dem Begriff erstatten, was an den Leiden Christi noch fehlt? Das ist ja ein sehr schwieriger Vers. Wie soll man das eigentlich einordnen, wenn der Apostel Paulus sagt, ich leide für euch und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt? Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Wie ist das Leiden Jesu am Kreuz nicht genug gewesen? So könnte man es ja auffassen. Aber das scheidet ja aus. Was meint er dann? Übrigens schon der erste Gedanke. Ich freue mich in den Leiden. Das ist was Schwieriges. Wer freut sich schon in Leiden? Wer freut sich? Doch Christen können sich freuen, wenn diese Leiden um Jesu Willen in ihrem Leben kommen.
Stellvertretend für andere. Ich sage doch für Gemeindeleiter, in Verfolgungsgemeinde.
Ja.
Weil das Kind ist Gott für alle.
Genauso ist es bei Paulus hier gemeint, die Leiden, die ich für euch leide. Nehmen wir einen konkreten Fall, Paulus in Lystra. Da hat er schwer gelitten. Und zwar nur deswegen, sie hatten ja dort ein Wunder getan und einen geheilt, Paulus und Barnabas. Und dann will die Menge sie als Götter verehren und ihnen Opfer bringen. Und dann sagen sie, wir sind nur sterbliche Menschen und verkündigen ihnen Jesus. Und dann werden die so aufgehetzt durch die Juden. Da heißt, sie schleiften den Paulus vor die Stadt und steinigten ihn und ließen ihn als tot liegen. Die kleine Gemeinde der Christen in Lystra, die blieb verschont. Sie haben ihren Hass an Paulus ausgelassen. Das heißt, was ihn trifft, ist wie ein Schutzschild. Dass der Hass reagiert sich an ihm ab. Und die anderen Christen, die bleiben noch verschont. So war es oft in der Sowjetunion. Das ist das aktuelle Beispiel dafür, dass der Gemeindeleiter festgenommen wird, verhaftet, ins Lager kommt und die Gemeinde selber bleibt aber weithin unbehelligt, blieb unbehelligt. Das ist der Vorgang.
Ich wundere eigentlich, dass die Jünger nicht auch rankommen sind, wenn man so sagt. Die hätten nicht umsonst angestellt und haben sich verrammelt. Und
ja.
Jesus hat Jesus verleitet, weil er angestellt hat und was jetzt leidet.
Ja, sie haben sich versteckt. Und in dem Moment, wo sie öffentlich auftraten, wurden sie ja verhaftet. Petrus und, wer war's? Vom Hohen Rat, Apostelgeschichte. Johannes, Petrus und Johannes. Erst nachher, ja. Aber beim Prozess selber ging es nur um Jesus zunächst. Im Übrigen ist kein einziger Jünger im Bett gestorben, sondern alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Alle, ohne Ausnahme.
Eine gute Geschichte ist ja hier die Fußwaschung, wo er sagt, er nennt mich Meister und das mit Recht. Ein Beispiel habe ich euch gegeben.
Da geht es mehr ums Dienen, nicht nur ums, aber das geht in die Richtung des Leidens. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Aber jetzt geht es um diesen Gedanken. Paulus nimmt viel Schweres, ihn trifft viel Schweres Leiden und die Gemeinde bleibt verschont und deshalb freut er sich. Das ist der Gedanke, wenn ich den Menschen, den ich liebe, für den nehme ich auch gern etwas Unangenehmes auf mich. Ist das so? Wenn ich einen Menschen wirklich lieb habe, dann nehme ich viel auf mich, damit es ihm erspart bleibt. Das meint Paulus hier. Das ist diese Freude. Der zweite Begriff ist schwierig. Ich erstatte, was an den Leiden Christi noch fehlt. Was fehlt denn? Ich erstatte, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib. Also nicht an den Leiden Christi, sondern an den Leiden Christi für seinen Leib. Da wird diese enge Verbindung deutlich, das Haupt und der Leib. Und da wird genau dieser Vorgang gesagt, durch die Leiden dringt die Gemeinde ins Reich Gottes. Paulus sagt einmal zu den Ältesten in Ephesus, ihr müsst durch viel Trübsale in das Reich Gottes gehen. Ja. Wie heißt dieser Vers? Wir haben ihn am Sonntag gesungen, durch die Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Voll ist das Maß dieser Leiden für die Gemeinde. Wann ist das Maß voll? Was würdet ihr sagen? Wann hört das Leiden für die Gemeinde auf? Bei der Entrückung, bei der Wiederkunft Jesu? Nämlich dann, wenn der Satan sich ausgetobt hat und Geduld und Hoffnung, das Festhalten, das Überwinden gewirkt ist. Wir können als Christen so viel sagen und da greifen wir nicht fehl. Das ist die biblische Grundlinie. Wer Christ ist, dem ist nicht verheißen, dass sein Leben gut geht im menschlichen Sinn. Sondern ihr müsst durch viel Trübsale ins Reich Gottes gehen. Und diese Trübsale sind Gestaltungstrübsale. Wenn vorher steht, verklärt von einer Herrlichkeit in die andere, das geht durch Leiden. Und da benutzt Gott vielerlei, da benutzt er äußere Leiden, Krankheiten, da benutzt er seelische Leiden. Dazu gehören auch Leiden, Engwege, die mich treffen, weil ich Christ bin. Das gehört auch dazu. Das haben wir noch wenig. Das haben wir noch wenig. Da hat die Gemeinde in den Ländern des Ostens viel erstattet, was an den Leiden noch fehlt. Aber dass wir es noch einmal sagen, es gibt eine oberflächliche Siegestheologie, die das Leiden vermeint. Und jetzt meine ich auch die Krankheit. Wenn Gott in unser Leben herein das zulässt, hineingibt, dann will er damit uns verklären von einer Herrlichkeit zur anderen. Allerdings gibt es auch, ich sage das auch so deutlich, nicht jedes Leiden ist Verklärungsleiden, Gestaltungsleiden. Es gibt auch sehr viel mir selbst gewähltes Leiden. Das gibt es auch. Wo ich mir zuziehe, zum Beispiel als Folgen meiner Sünde, die ich nicht vergeben lasse, die ich nicht vor Gott bringe. Es geht uns jetzt um dieses Leiden, und das wissen wir, das Gott an uns heranlässt, damit wir gestaltet werden. Mir hat ein Gedanke kürzlich sehr viel geholfen. Wenn nun jemand schwer krank ist, und dann gibt es die Christen, die sagen, ja, wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du gesund. Aber Gott kann nicht handeln an dir, weil du zu wenig glaubst. Oder wie das manche Wohlmeinende sagen, ja, weißt du, solange ihr noch zum Arzt geht, da kann ja Gott nichts machen. Was ist das für eine Oberflächlichkeit? Was ist eigentlich der größere Glaube? Der Glaube, der darauf vertraut und damit rechnet, Gott macht jetzt heil und rettet aus dieser Krankheit. Oder der Glaube, der weiter Gott vertraut und sich an ihm hält, auch wenn die Krankheit zum Tode war. Was ist denn der größere Glaube? Der zweite.
Wir beten ja, dein Wille geschehe.
Ja, das ist der Glaube, ich nenne ihn den Dennoch-Glauben, der ist nicht mehr oberflächlich. Wie der David betet, er betet nicht, und wenn ich bis an den Rand komme und dann durch ein Wunder errettet werde, bleibe ich stets an dir. Sondern er betet, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Untergeht, und dennoch bleibe ich an dir. Dennoch. Wisst ihr, ich habe das persönlich erlebt, ich möchte das so deutlich sagen, um einmal das in unseren Kreisen, was da auch an Oberflächlichkeit da ist, als der Thomas mit seiner Hüfte und diese Krankheit sich immer mehr ausgebreitet hat, haben mir viele Leute gesagt, Gott kann an eurem Kind kein Wunder tun, weil ihr mit ihm zum Arzt geht. Ihr müsst alles lassen und dann wird er eingreifen. Was ist das für ein Glaube, da kommt alles auf mich an. Ich muss alles lassen und dann kann er. Ja, will denn Gott nicht? Ist Gott gehalten? Da wird er rein zum Reagierer. Und geworden ist so, da hat es der Herr so gewendet, dieser Mann, der den Thomas behandelt hat, die 2 Jahre, meine Frau war jetzt im Oktober mit ihm noch einmal zur Nachuntersuchung, der hat gesagt, ich muss dieses Kind fotografieren. Denn meine Kollegen glauben mir nicht, was da geschehen ist. Und ich habe auch keine Erklärung dafür. Sie können nicht sagen, ich hätte das gemacht. Meine Frau hat dann zu ihm gesagt, das sage ich auch nicht. Sondern hier hat Gott gehandelt. Aber er hat sie als Werkzeug gebraucht. Es gehört beides zusammen. Gott kann so und so. Und wenn er uns in diese Wegstrecke hineinführt, dass er eine Krankheit zum Tode sein lässt, dann ist unsere Frage die, beziehungsweise sein Wille der, er will gestalten. Er will gestalten. Aber ich möchte dir das ganz persönlich sagen, in all den auch Anfechtungen, die in dieser Zeit waren und die jetzt sind, der größere Glaube ist der, der dem Herrn vertraut in allem, was weh tut und schmerzt. In diesem Wissen, dass der Herr verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das kann man oft nicht, diese Freude ist keine lachende Freude. Das ist oft eine weinende Freude, aber es ist ein Festhalten. dass wir uns ja nicht in diese Oberflächlichkeit hineinbringen lassen. Denn wisst ihr, was die Konsequenz ist, wenn man sagt, wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du geheilt. Die letzte Konsequenz heißt, wenn du ganz richtig glauben würdest, würdest du nie sterben. Das wäre die letzte Konsequenz. Und da wird es deutlich, wie falsch dieser Ansatz ist. Geläutert im Ofen oder im Tiegel der Leiden, ja. Wir wollen nicht eine sogenannte Leidenstheologie, wo wir immer nur Christsein ist mies und schwer und bedrückend. Es gibt eine herrliche Freude dabei. Aber wer das Leiden, die Gestaltung durch das Leiden ausblendet, der bleibt an der Oberfläche. Der bleibt an der Oberfläche.
Das Kreuz am Altar. Vergessen auch, was Christus selbst gesagt hat. Wer mir Nachfolgen gibt, der nennt sein Kreuz.
Ja. Viertens, was meint der Begriff Geheimnis? Fangen wir ganz normal an, wenn das Kind kommt und sagt, Papa, ich habe ein Geheimnis. Was meint das Kind?
Etwas, über das geschwiegen werden muss.
Etwas über das, ja, aber redet ja. So auch hier, das steht ja von dem Geheimnis. Aber es wird geschwiegen, muss, würde ich mal weglassen. Etwas, was noch verschwiegen wird, über das geschwiegen wird.
Etwas, das nur den beiden Menschen gehören soll.
Etwas, das nur diesen beiden gehören soll. Jawohl. Etwas, was man vorher nicht gewusst hat. Denn wenn der Kleine kommt und sagt mir, Papa, ich habe ein Geheimnis, dann will er mir es eigentlich mitteilen. Ein Geheimnis haben, das hat immer den Drang, ich möchte es einem, unterm höchsten Siegel der Verschwiegenheit natürlich, möchte ich sagen. Weil ein Geheimnis allein für sich ist eigentlich wertlos. Hat wenig Sinn. Ich möchte wenigstens sagen, ich habe ein Geheimnis. Geheimnis hat immer, auch biblisch der Begriff des Mysteriums, hat einen Drang, bekannt zu werden. Einen Drang, bekannt zu werden. Man kann ja nicht schneller etwas verbreiten, als wenn man zu jemandem sagt, ich erzähle dir was, aber sagt ja niemand weiter. Das ist fast die sichere Gewähr, dass das wie ein Lauffeuer die Runde macht. Weil es hat den Drang, bekannt zu werden. Der Begriff des Geheimnisses meint, Gott weiß etwas, will etwas, was wir Menschen nicht wussten, nicht ahnten. Das ist zunächst der ursprüngliche Begriff. Es ist uns verborgen. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß.
Nochmal was auf der Konferenz, die Schriften, die christlichen Heilslehren, Geheimnisse, weniger wegen ihrer Unbegreiflichkeit, sondern weil sie erst durch Gott offenbar gemacht
wurde. Weil man es nicht selber drauf kommen kann. Das Geheimnis, es ist etwas Verhülltes. Wörtlich heißt Geheimnis sogar das im Mund Verschlossene. Das ist die wörtlichste Bedeutung. Das im Mund Verschlossene. Und seit wann ist das Geheimnis geoffenbart? Seit Gott geredet hat. Seit Gott geredet hat. Das hätte nie jemand erahnen können, dass der Gott, der sagt, des Menschen Herze ist böse von Jugend auf, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer, dass der Gott in sich den Willen hat, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da wäre nie jemand draufgekommen. Wir sehen es in allen normalen Religionen, die sind völlig anders gepolt. Völlig anders. Da will Gott, ihr Gott gerade oder ihre Götter, die wollen nicht den Verlorenen helfen, sondern die Guten wenigstens belohnen. Das ist normal. Gott hat einen ganz anderen Gedanken. Wo Gott nicht redet, da geschieht nichts. Das Geheimnis ist offenbart, dadurch, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Und inhaltlich heißt ja dieses Geheimnis, dass auch die Heiden teilhaben am Reich Gottes. Das ist das Geheimnis. Das lässt Gott ausrufen.
Die Offenbarung Jesu Christi ist ja auch Geheimnis, wo er durch Johannes uns offenbart hat.
Ja. Gott offenbart es dem Sohn und der Sohn dem Johannes und der Johannes sagt es uns weiter. Deshalb als letztes, was heißt denn dieses dreimal alle Menschen in Vers 28? Wir verkündigen und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen, damit wir einen jeden Menschen, im Griechischen heißt ja auch alle, in Christus vollkommen machen. Was heißt das alle für unsere heutige Mission? Da sagt Jesus noch einmal, in alle Welt. Was hat das für Konsequenzen für unsere missionarische Anstrengung heute? Meint ihr? Dass wir es wirklich auch allen sagen, ist ganz einfach. Das heißt für die Mission, dass wir sind nächste Woche für einige Tage auf der Gesamtkonferenz der AEM zusammen. Da wird das eine der Ziele sein, festzustellen, wohin ist das Wort Gottes noch nie gekommen. Noch nie gekommen. Unter dieser Überschrift alle. Eine unserer Hauptblickrichtungen heute ist China. Dass uns das nicht in Ruhe lässt, dass über 1 Milliarde Menschen noch nicht öffentlich die Möglichkeit haben, das Wort Gottes zu hören. Es gibt zum Beispiel noch weite Gebiete, ich habe davon gesprochen, in Sibirien mit Stämmen, die noch nie das Wort Gottes gehört haben. Wir tragen auf dieser AEM-Jahreskonferenz einmal wieder zusammen, wo müssen wir noch hin? Wo müssen wir noch hin? Weil dieses alle der Wille Gottes ist. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das hat aber nicht nur für die sogenannte äußere Mission Konsequenzen, sondern das alle heißt auch für uns die Menschen um uns herum, mit denen wir zusammenkommen. Wissen die Leute, mit denen wir Umgang haben, denen wir begegnet sind oder begegnen um das Evangelium von Jesus Christus, wissen sie es? Haben sie es gehört? Paulus kann einmal sagen in Römer 10, wie sollen sie denn glauben, wenn sie es nicht hören? Wie sollen sie es hören, wenn keiner da ist, der predigt, der Zeugnis gibt? Das alle beginnt bei mir und dir, in meiner Umgebung. Es war ein unvergessliches Erlebnis, als ich damals in Holzgerlingen als Pfarrer begonnen habe und musste da mitten im Schuljahr dann die 9er Klasse übernehmen vom Vorgänger. Die waren außer Rand und Band. Ich hatte ungeheure Mühe, nur ein bisschen mir Gehör zu verschaffen in dieser Klasse, sie ein bisschen in die Hand zu bekommen. Und war also wirklich ganz heilfroh, als dieses Schulhalbjahr vollends rum war. Und dann werde ich einige Wochen später in Altdorf drüben in den Jugendkreis eingeladen und schlag mich Blechle. Eine der Leiterinnen dieses Jugendkreises ist eine Schülerin aus dieser 9. Klasse damals. Und da sage ich zu ihr, du also, wenn ich geahnt hätte, wenn du mir nur einen Hinweis gegeben hättest, dass du ein Christ bist, was hätten wir in dieser Klasse machen können? Aber ihr habt mich völlig allein gelassen. Und dann hat sie geantwortet und hat gesagt, ich bin so froh, dass es in der Klasse keiner gemerkt hat, dadurch ist mir viel erspart geblieben. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber der Wille Gottes ist dadurch nicht vollzogen worden. Alle. Alle.
Bei uns gibt es ja bestimmt niemanden, der nichts hört zur Beerdigung zum richtig, was bestimmt jeder Mensch einmal ist. Und natürlich sogar was er das hört.
Hört er bei der Beerdigungspredigt das volle Evangelium? Mich hat ein Gedanke sehr betroffen gemacht, dass ich glaube, es war Fritz Grünzweig oder ich weiß nicht mehr genau, der bei diesem Kapitel Matthäus 25, wo alle die vor dem Christus stehen und gerichtet werden nach ihren Werken, der da sagt, da werden auch Millionen aus Europa stehen, die in unserem so christlich geltenden Land nie das klare Evangelium gehört haben. Das ist unsere Not. Hört einmal das Wort zum Sonntag an im Fernsehen. Wenn du das anschaltest und dann wieder abschaltest und dann sollst du auf einem Zettel beantworten, was ist denn ein Christ? Da kommst du auf die abenteuerlichsten Aussagen. Schüler hat mal geantwortet, Christen setzen sich für Tiere ein. Ja, es gibt Pfarrer, die machen Segnungsgottesdienste für Katzen. Wie viele Millionen Menschen bei uns irregeleitet werden, nie die Gelegenheit haben, wirklich klar, deutlich, eindeutig das Evangelium zu hören, dass ein Mensch Christ ist, der weiß, Jesus Christus ist für mich gestorben. Wo wird das heute noch deutlich gepredigt? Das ist die Not. Ja. Eine Bibel hat jeder, aber da ist meistens der Goldschnitt noch verklebt. Das ist die Frage bei uns heute. Aber ich möchte jetzt nicht anfangen zu lamentieren, das hat keinen Sinn, sondern ich möchte diese Abendbibelschule, die Abende, die wir jetzt über den Kolosserbrief hatten, ganz praktisch schließen und dir persönlich jetzt das sagen, überleg dir einmal, mit welchem Menschen du zusammenkommst und wer der oder die ist, wo du noch nie deutlich davon gesprochen hast. Nimm wenigstens von diesen vier Abenden einen Menschen, wo du dir vornimmst, ich möchte ihm, damit dieses alle hinausgeht, ich möchte ihm deutlich von Jesus sagen. Einen Menschen. Das beginnt mit dem, dass du ihn in dein Gebet hineinnimmst und dann wird der Herr dir auch Gelegenheit geben, ihm einmal zu gelegener Zeit es so zu sagen, dass er hören und begreifen kann. Eine ganz praktische Aufgabe zum Schluss. Das bedeutet das für unsere Missionen. Paulus sagt, dass er alle Menschen gewiesen ist. Dann such du dir jetzt einen, wo du weißt, der hat es dringend nötig, dass er es hört. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich. Du willst uns heilig, untadelig, makellos vor dein Angesicht stellen. Wir preisen dich, dass das so ist und dass du uns jetzt in dieser Zeit schon vorgestaltest, hineingestaltest, auch durch das Leiden.